Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. So fängt der zweite und längste Teil im Credo, im christlichen Glaubensbekenntnis an, das uns über alle Konfessionen hinweg mit Christen verbindet. Das wird heute immer wieder im Gottesdienst bekannt und es ist ein Lobpreis des dreieinigen Gottes. Das ist nicht nur ein Bekenntnis, dass Leute sich hinstellen und sagen, so, das glaube ich, dafür stehe ich ein, sondern wenn wir dieses Glaubensbekenntnis aussprechen, dann ist es immer ein Loben, ein Anbeten, ein Danken Gottes, das steckt da alles mit drin. Und vor allem eben auch für dieses Zentrum des Glaubensbekenntnisses. Denn dass wir an den dreieinigen Gott glauben, das hängt damit zusammen, dass Gott selbst zu uns gekommen ist. Dass Gott nicht im Verborgenen geblieben ist. Und dass er nicht nur geredet hat, sondern dass er unter uns erschienen ist und Mensch geworden ist. Um dieses unglaubliche Wunder, um diese unglaubliche Grenzüberschreitung geht es heute Abend. Und es gilt, was schon für den ersten Abend galt, wir werden nicht fertig werden. Natürlich ist das alles sehr komprimiert und sehr kompakt, so ein bisschen wie so ein Brühwürfel. Da steckt so viel drin, da kann man einen ganzen Topf voll Suppe mit kochen und wir werden die heute nicht zu Ende essen können. Aber das ist auch gut so. Das Glaubensbekenntnis bleibt ein Geschenk und eine große Herausforderung. Daran kann man sich ein ganzes Leben lang abarbeiten. Oder das andere Bild vom letzten Mal ist eigentlich viel schöner. Es ist wie ein viel zu großes Gewand, das uns nie wirklich passt, in das wir aber reinwachsen können. Und das uns heute auch schon wärmt, auch wenn es uns viel zu groß ist. Die 5 zentralen Punkte sind auf dem Blatt für den Gottesdienst somit abgebildet. Give me 5 sozusagen, das, was man so mitnehmen kann und anpacken kann. Schauen wir mal, was wir heute miteinander entdecken. Wer war oder wer ist Jesus Christus? Und wofür steht er? Was hat er bewirkt? Das sind die Grundfragen, die in diesem schlichten, aber sehr ausführlichen Teil des Glaubensbekenntnisses beantwortet werden wollen. Wer war, wer ist Jesus Christus? Wir sprechen ja nicht immer über eine historische Figur, sondern weil dort von der Auferstehung die Rede ist, über den, der lebt, mit dessen Gegenwart wir hier heute im Gottesdienst auch rechnen. Es gibt ganz viele Jesus-Bilder, so wie es viele Bilder über Gott gibt. Das haben wir das letzte Mal schon besprochen, dass wir Gott gar nicht anders fassen können als in Bildern. Und obwohl Jesus ein Bild Gottes von sich gegeben hat, wissen wir doch nicht genau, wie er aussah. Und die Menschen ihn verstanden haben. Er war schon zu seiner Zeit mächtig umstritten. Einige haben gesagt, das ist so eine Art Prophet. Das sagen auch Muslime bis heute mit großer Ehrfurcht vor Jesus Christus, aber eben doch ein Mensch wie viele andere auch, aber halt ein besonderer, durch den Gott gesprochen hat. Andere sagen eher, naja, das war ein großer Weisheitslehrer, einer, der wunderbare Worte gefunden hat für die wichtigen Inhalte und Tatsachen des Lebens. Aber wenn wir wissen wollen, wer Jesus Christus war und wer er ist, dann schauen wir am besten ins Neue Testament. Dort wird in vierfacher Weise von Jesus Christus erzählt. Sein Leben wird 4-mal hintereinander berichtet. Und nicht, weil die Leute so faul gewesen wären, diese verschiedenen Berichte einfach zu einem einzigen zusammenzufassen, sondern weil es schon damals auch unterschiedliche Perspektiven gab. Und weil all diese Sichtweisen auf Jesus zusammengefasst werden sollten, den kriegt man auch nicht gefasst, nicht in einer Geschichte und auch nicht in einem Bild. Und darum ist das auch in Ordnung, wenn wir uns verschiedene Bilder machen. Aber eben mit der Frage, wer bist du? Offenbar dich auch uns und sag uns, wer du bist. Und das können wir entdecken, wenn wir in die Bibel schauen, ins Neue Testament, in die 4 Evangelien, aber auch in die anderen Schriften, die von Jesus Christus reden. Und das sind nicht erfundene Geschichten, die dort stehen. Das sind die Überlieferungen der Augen- und Ohrenzeugen, die mit Menschen gesprochen haben, die Jesus selber begegnet sind. Später wurde das für die 2. und 3. Generation aufgeschrieben, damit es nicht verloren geht, als man eben niemanden mehr persönlich fragen konnte. Und das ist das Starke in der Bibel, was wir dort ja, in diesen alten Quellen zusammengefasst haben. Es sind zuverlässige Schriften, auch wenn die natürlich aus der Perspektive des Glaubens heraus geschrieben wurden, dann heißt das aber nicht, dass das nicht stimmt, was sie uns dort erzählen. Natürlich sind sie Ausdruck des Glaubens, aber sie sind auch mit einer großen Wahrhaftigkeit geschrieben worden. Jedenfalls fängt etwa das Lukas-Evangelium so an, dass der Autor sagt, und ich habe versucht, alles, was ich wusste, gut zusammenzufassen, um es dir, lieber Theophilus, dem ist dieses Werk gewidmet, in zuverlässiger Form mitzuteilen. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das ist das Erstaunlichste, was uns dort im Neuen Testament über Jesus Christus berichtet wird. Gar nicht, dass er Wunder getan hat. Gar nicht auch nur, dass er wunderbare Worte gefunden hat und große, starke Sätze gesagt hat, sondern dass er so aufgetreten ist und so geredet hat, als sei er wirklich und wahrhaftig Gottes Sohn. Nicht nur so in Form eines Würdetitels, einer, der halt eine besondere Verbindung zu Gott hat, oder so wie man damals die Könige auch als Söhne Gottes bezeichnet hat, aber eben als Ehrenbezeichnung, als Würdetitel. Aber so hat das Jesus offenbar nicht gemeint, sondern dass er in einer einzigartigen Verbindung zu Gott steht, so als sei er ja in Wahrheit selber Gott, eben Gottes Sohn. Und das war ein Skandal damals und ist es für viele Menschen bis heute, dass da ein Mensch auftritt und sowas für sich in Anspruch nimmt. Das war doch Gotteslästerung, so haben es viele verstanden, dass da einer kommt und behauptet, Gott zu sein. Aber Jesus sprach mit göttlicher Autorität. Wahrlich, ich sage euch. Und er hat sogar es für sich in Anspruch genommen, die Tora, die heilige Schrift des Alten Testamentes, nochmal neu zu sagen. Ich aber sage euch nochmal über das hinaus, was ihr dort gelesen habt und was ihr gehört habt. Und dass Jesus Sünden vergeben hat, das war ein ungeheurer Anspruch. Und zwar nicht Sachen, die ein anderer irgendwie mit ihm hatte und dass da irgendwas blöd gelaufen ist, sondern wo Menschen, die er gar nicht kannte, ihnen gesagt hat, in der Vollmacht Gottes, dir sind deine Sünden vergeben. Sünden vergeben, das kann kein Mensch, das kann nur Gott allein. Für Menschen, mit denen wir sonst persönlich gar keinen Streit oder keine Schwierigkeiten hatten. Und so wurde das auch damals aufgefasst. Die Leute hielten Jesus für einen Gotteslästerer und darum ist er auch gekreuzigt worden. Das mit den aufrührerischen Tätigkeiten und der Erhebung gegen die Römer, das hat man ihm später sozusagen noch mit dazugegeben. Aber der Grund, warum Jesus hingerichtet wurde, und das zieht sich durch alle vier Evangelien durch, ist, dass man ihn als Gotteslästerer betrachtet hat, als einen, der für sich in Anspruch nimmt, was doch kein Mensch sein kann. Niemand kann doch sagen, dass er ist wie Gott und dass er in Gottes Vollmacht und Kraft reden kann. Aber diese Aussagen ziehen sich durch das ganze Neue Testament hindurch. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist, so haben es die Christen verstanden, das ist doch der letzte und stärkste und größte Erweis der Göttlichkeit Jesu gewesen. Das kann keiner, das passiert auch mit keinem, das gab es noch nie. Da hat sich Gott sozusagen zu ihm bekannt und Jesus ist in göttlicher Vollmacht vom Tod aufgestanden. Und zwar nicht in das alte Leben zurück. Natürlich gab es damals auch schon so Wundergeschichten, dass Leute wiederbelebt worden sind und noch ein paar Jahre gelebt haben. Sondern das, was damals mit Jesus anfing, das war etwas völlig Neues. Ein Leben, in dem es keinen Tod mehr in letzter Konsequenz gibt. Eine ganz neue Qualität von Leben, die Jesus dort als Erster eröffnet hat für sich, aber eben auch für uns. Und damals hat sich erwiesen, wer er in Wahrheit ist. Der, der von Gott kommt, der, der in Gottes Kraft und Vollmacht auftritt, der, der mit Gott dem Vater in einzigartiger Weise verbunden ist. Die Auferstehung, natürlich darf man die mit gutem Grund bezweifeln. Das ist ja nichts, was sich so von selbst versteht. Natürlich kann man denken, sowas gibt's eigentlich gar nicht. Das ist doch ein frommer Wunsch. Das ist doch Märchen, die die Leute damals erzählt haben. Vielleicht, weil sie sich das so sehr gewünscht haben, dass Jesus eben wiederkommt. Es gibt keine Beweise für die Auferstehung und für diesen Erweis der Gottheit Jesu, aber es gibt spannende und bewegende Hinweise darauf. Die Erzählung von dem leeren Grab, die gehört mit zum ältesten Überlieferungsgut im Neuen Testament. Und diese Geschichte, dass die Jünger plötzlich in völlig anderer Stimmung unterwegs waren, die, die vorher todtraurig, enttäuscht und verletzt waren und die, deren Leben an die Wand gefahren war, dass sie plötzlich in so kurzer Zeit mit dieser Botschaft und das Volk getreten sind und damit riskiert haben, belächelt, ja ausgelacht, später sogar verfolgt zu werden. Und viele sind für diese Gewissheit und für diesen Glauben sogar in den Tod gegangen. So wichtig, so wesentlich war ihnen diese Entdeckung und diese Erfahrung mit dem auferstandenen Christus. Oder der Apostel Paulus, eigentlich ein massiver Verfolger der Christen, der viele ins Gefängnis gebracht hat und der dann von Jesus selbst, so erzählt er es, überwunden wurde, der ihm als der Auferstandene begegnet ist. Das sind starke Hinweise darauf, dass es hier nicht nur um ausgedachte Geschichten geht. Und dieser Punkt mit der Auferstehung, das ist tatsächlich der zentrale Punkt, an dem auch der ganze christliche Glauben hängt. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann ist das eine schöne Geschichte, mit der wir uns hier beschäftigen. Aber dann hat das nicht wirklich was verändert. Dann ist Jesus auch nicht wirklich der, der uns die Schuld vergeben kann. Dann ist er eben damals am Ende leider gescheitert. Aber wenn er auferstanden ist, dann gilt das, dass er auch wahrhaftig Gottes Sohn ist. Gottes Offenbarung, Gott, der ein Mensch geworden ist, Gott, der uns gesucht und gefunden hat, Gott, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten, zu erlösen und zu befreien. Wie gehen wir mit dieser Aussage Jesu um, dass Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn? Man könnte sagen, naja, der war halt ein Betrüger, das ist halt so einer, der ein bisschen übertrieben hat. Dann wäre aber auch vieles von all dem, was Jesus so gesagt hat, nicht weiter glaubwürdig. Und das wäre verrückt, dass er sowas bis zum Ende durchgehalten hat, auch angesichts des Todes. Da hört dann doch jeder Betrug wahrscheinlich auf. Oder Jesus war nicht richtig im Kopf, er war irgendwie verrückt und hat einfach eben nicht so gewusst, was er da sagt. Aber das scheint, wenn man die Berichte über ihn liest im Neuen Testament, auch nicht wirklich sinnvoll zu sein. Und die dritte Möglichkeit, mit diesem Anspruch Jesu umzugehen, ist doch eben zu sagen, dass es wohlmöglich wohl doch so stimmt. Und dieser Spur nachzugehen, das wollen wir heute tun. Die Auferstehungsgeschichte ist der schönere Teil im Finale der Geschichte von Jesus. Vorher war das Kreuz. Aber auf das Kreuz fällt von Ostern her ein ganz neues Licht. Sonst wäre das einfach das schreckliche Ende eines, ja, engagierten Menschen gewesen. Aber von Ostern her fällt auf den Tod von Jesus ein ganz neues Licht. Der Tod Jesu steht im Zentrum seines Auftrags. So hat es Jesus selber mehrfach gesagt. Dazu bin ich in die Welt gekommen und ich weiß, wir gehen hinauf nach Jerusalem und dort werde ich getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das hat er nach den Berichten in den Evangelien immerhin 3-mal seinen Jüngern ans Herz gelegt und gesagt. Oder dass Jesus gesagt hat, der Menschensohn, so hat er von sich selber gesprochen, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Erlösung für viele. Und in der Nacht vor seinem Tod, als die Jünger noch gar nicht wussten, was geschehen würde, da wusste es Jesus schon und hatte ihnen beim Abendmahl gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Leben, das bin ich, der sich selbst hingibt für euch. Das heißt, dass mit dem Kreuz und mit dem Tod Jesu, das war nicht irgendwie ein Unfall oder ist halt irgendwie dumm gelaufen und wäre es doch besser anders gekommen, sondern das war, so wird es hier in der Bibel erzählt, von Anfang an das Ziel des Weges Jesu, ans Kreuz zu gehen, zu sterben und sein Leben zu geben für uns. Aber warum? Was für einen Sinn hat dieser schreckliche, gewaltsame und grausame Tod Jesu am Kreuz? Warum sollte es, ja, warum musste es, nach Jesu eigener Aussage, warum musste es so enden? Wofür war das nötig und wofür war das gut, dass er ans Kreuz genagelt wurde? Und dann dieser Schrei Jesu am Ende, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wofür war und wofür ist das gut? Es war gut und es ist gut, weil hier deutlich wird, dass Gott da ist, wo wir Menschen sind. Dass Gott da ist, wo gelitten wird. Dass Gott sich nicht entzieht, da wo es schwierig und schmutzig und schrecklich wird, sondern dass Gott dahin geht, wo Not ist, wo Elend ist. Dass Gott es wagt, sich die Hände nicht nur schmutzig zu machen, sondern mitten in das Elend und die Not auch einzugreifen und sie am eigenen Leib zu erfahren. Da, wo gelitten wird. Da ist Gott. Da, wo Menschen Schmerzen haben und Einsamkeit erleben, da ist Gott. Da, wo es richtig dunkel wird, wo Verzweiflung herrscht, da ist Gott. Das hat Jesus demonstriert mit seinem Tod. Aber es geht nicht nur um Gottes Solidarität und Nähe mit uns, es geht um so viel mehr. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Jesus dieses Elend auf sich genommen hat. Es geht nicht nur um Linderung unserer Not, nicht nur um Beistand, sondern es geht um Befreiung. Denn Jesus ist der Sünde auf den Grund gegangen. Der Sünde. Ja, ich weiß, das ist ein ziemlich in Verruf geratenes Wort, aber auch ein furchtbar missverstandenes Wort. Wenn wir heute über Sünde reden, dann meinen wir so Sachen wie zu viel Kuchen essen oder wenn jemand zu schnell durch eine Straße fährt und dann Verkehrssünder wird und in der Kartei landet oder solche Dinge. Wir verbinden das meistens mit Moral, mit erhobenem Zeigefinger oder mit irgendwelchen Sexgeschichten oder schmuddeligen Sachen. Aber darum geht es an der Stelle gar nicht, wenn von Sünde die Rede ist. In der Bibel geht es um etwas viel, viel Tieferes, um einen ganz anderen Zusammenhang. Sünde könnte man gut mit dem Wort Misstrauen übersetzen. Wenn wir das letzte Mal gesagt haben, Glaube bedeutet Vertrauen, dann ist Sünde das Gegenwort, Misstrauen. Dieses tiefe Misstrauen, das wir Menschen in uns tragen. Und das meint nicht nur das Misstrauen gegenüber Gott, dass er es vielleicht ja doch nicht gut mit mir meint, dass er vielleicht ja doch nicht da ist. Es meint auch das Misstrauen, mit dem wir miteinander als Menschen leben. Und es meint sogar das Misstrauen gegenüber uns selbst. Diese zerbrochenen Beziehungen, die unseren Alltag und unser Leben so schwer machen. Und nicht nur die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch, auch die zerbrochenen Beziehungen zwischen uns. Was ist bei uns in unserem Leben schon alles missglückt, was wir nicht mehr so einfach reparieren können? Oder wo haben wir Wunden davon getragen, weil Beziehungen zerbrochen sind, weil Menschen uns verletzt haben oder wir auch andere verletzt haben? Und auch in der Beziehung zu uns selbst ist ja längst nicht alles gut und längst nicht alles im Reinen. Das meint der Begriff Sünde, die zerbrochenen Beziehungen zu uns selbst, zu anderen, aber eben auch zuerst und grundlegend zu Gott, zu unserem Schöpfer, zu dem, dem wir uns verdanken, zu dem, der uns lieb hat und beschenkt wie niemand sonst. Das ist mit dem Begriff Sünde gemeint. Es geht nicht um ein Verhalten, das, was wir richtig und falsch machen, das in zweiter Hinsicht dann auch. Aber vor allem geht es um unsere Haltung, wie wir leben, wer wir sind und was uns immer wieder stolpern lässt, was uns zerbricht, was uns auf uns selbst zurückwirft. Gott hat uns wunderbar und einzigartig geschaffen. Daran lassen die Geschichten der Bibel keinen Zweifel. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Und doch gibt es in uns allen diese seltsame Schwerkraft. Und das ist keine Erfindung der Christen. Diese Erkenntnis, diese Ahnung davon, die gibt es tatsächlich in allen Religionen. Dass wir mit uns selbst und mit der Welt und mit Gott nicht im Reinen sind. Dass da was gestört und zerbrochen ist. Martin Luther hat das mal so bezeichnet, dass wir in uns selbst verkrümmte Wesen sind. Dass wir irgendwie komisch in uns selber hineingebogen sind und darum nicht wirklich fähig und willig sind zu dieser Beziehung zu Gott und auch in den anderen Beziehungen eben nicht wirklich weiterkommen. Dieser seltsame Hang zur Selbstzerstörung, den wir ja an vielen Stellen, an vielen Punkten in der Welt, in der Geschichte bemerken, nicht von Sünde zu reden, ist geradezu verrückt, wenn wir uns umgucken, wie es in unserer Welt aussieht, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen einander missachten und in welcher Not auch viele Menschen leben, oft genug auch durch die Schuld anderer. Die Sünde ist eine harte und brutale Realität in dieser Welt, dieses Zerstörerische und Selbstzerstörerische. Und dem hat Gott in Jesus Christus die Stirn geboten und gesagt, das ist kein Naturgesetz. Ihr seid dem alle unterworfen, ihr könnt aus eigener Kraft dort nicht herauskommen, aber ich kann etwas bewegen und wenden zum Guten, was sonst niemand kann. Gott allein konnte den Hebel umlegen und in dieser tiefen Dunkelheit ein Licht anmachen. Das ist auch die erste Ebene in dem Bild von Christel Holl. Ihr habt es alle vor euch dort, dieses rot umrandete Bild mit diesem schwarzen Feld in der Mitte. Wir haben neulich gelernt von dir, Christel, wie dieses Bild entstanden ist und dass es zuerst nur dunkel und nur schwarz war. Dafür steht die Sünde, für diese Dunkelheit, die kein Licht und die kein Leben zulässt. Aber eben dafür ist Jesus Christus Mensch geworden, um uns nicht unserem Schicksal zu überlassen, um uns einen Weg aus dieser Dunkelheit in uns selbst und um uns herum zu öffnen. Die ganze Bibel erzählt von den Versuchen Gottes, mit den Menschen immer wieder in Kontakt zu kommen, sie zurückzuholen, die Beziehung zu erneuern und wie er dabei immer wieder gegen die Wand läuft. Aber er gibt nicht auf. Und hat dann eben in Jesus Christus diese Grenze überschritten und ist ein Mensch geworden. Diesen Weg hat Gott gewählt, um uns mit sich zu verbinden. Ein Freund von mir, auch ein Künstler, aber kein Maler, sondern ein bildender Künstler, der hat mir vor vielen Jahren mal dieses Kreuz geschenkt. Es ist aus Müll gemacht. Zuerst dachte ich, naja, kann man aus Müll ein Kreuz machen? Ist das nicht ein bisschen respektlos? Aber dann habe ich es mir angeschaut und wir haben darüber gesprochen und ich finde es stark. Gott ist in den Müll unseres Lebens gegangen, um uns zu erneuern. Dieser Korpus des Kreuzes, dieser Christus, der ist aus einer alten Spülbürste gemacht. Gott, der sich nicht zu schade ist, in die ganze Not, in die Dunkelheit, ja auch in den Dreck, in das Elend dieser Welt einzugreifen und der das Neue, das Lebendige, das Ewige in unsere Dunkelheit gebracht hat. Gott hat den Graben, den wir Menschen aufgerissen haben, überbrückt. Er ist zu uns gekommen, um uns mit sich zu verbinden. Und darum ist es auch so wichtig und entscheidend, dass Jesus nicht ein Mensch war wie wir, den man vielleicht später ein bisschen göttlich überhöht hat, sondern dass er wirklich der Mensch gewordene Gott ist. Denn das kann niemand sonst. Nur Gott hat von sich aus den Graben zu uns überbrückt und hat uns neu in seine Arme geschlossen. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Jesus hat das in der Geschichte vom barmherzigen Vater wunderschön erzählt. Ich habe sie das letzte Mal so ein bisschen angedeutet, diese Geschichte von dem Sohn, der seinen Vater für tot erklärt hat und davongelaufen ist mit all dem Geld, das er seinem Erbe, das er von seinem Vater noch abgestaubt hat, hat alles verprasst, hat alles verloren, ist ganz unten angekommen in der Dunkelheit, Zerrissenheit und Einsamkeit seines Lebens und hat sich dort besonnen, na, zu Hause geht's mir eben doch ein bisschen besser und ist dann umgekehrt, um bei seinem Vater wenigstens irgendwo als Hirte oder als Gelegenheitsjob, als Tagelöhner unterzukommen. Das war immer noch besser als alles andere, was er kannte. Und das Bewegende und Unglaubliche in der Geschichte ist, wie dieser Vater diesem Sohn begegnet, der ihn für tot erklärt hat, der ihn verleugnet hat, der ihn unglaublich schlimm behandelt hat. Dem läuft der Vater entgegen mit offenen Armen, undenkbar für einen antiken Patriarchen in der damaligen Zeit. Der läuft ihm entgegen, weil er die ganze Zeit nur am Gartenzaun gewartet hat, wenn dieser Sohn endlich nach Hause kommt. So begegnet uns Gott in Jesus Christus. Mit den ausgebreiteten Armen des Vaters, mit den ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten, um uns an sein Herz zu drücken, um uns in seine Arme zu schließen, um uns nach Hause zu holen, in die innige Gemeinschaft und Beziehung zu ihm hinein. Lass dir das gefallen, was Gott für uns getan hat. Er hat alles Nötige getan. Es ist vollbracht, hat Jesus am Kreuz gesagt. Lass es dir schenken. Lass dich beschenken. Auf dem Bild von Christel Holl kommt das in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Wie Gott der Dunkelheit eine Grenze setzt. Diese riesige, große, schwarze Fläche ist auf ein kleines Quadrat in der Mitte begrenzt. Die Sünde ist nicht aus der Welt geschafft. Wir haben mit ihr zu tun und wir haben mit ihr zu kämpfen. Und da ist dieser tiefe Sog dort in der Mitte, das zieht uns manchmal runter wie in einen dunklen Schacht. Aber Christus hat die Sünde begrenzt und in ihre Schranken gewiesen, weil er uns liebt. Das ist der große rote Rand außenrum um dieses Weiß. Und zuletzt, du hast es uns erzählt, hast du dieses goldene Kreuz drüber gemalt. Das ist sozusagen wie so die Sicherheit in diesen Schacht, dass wir dort nicht mehr hineinfallen müssen. Und zugleich ist es das Zeichen der Liebe Gottes, dass Gott selbst sich nicht zu schade ist, sich hier auf den Boden zu legen, um diesen Schacht zu verschließen für uns. Und dieses goldene Kreuz, was erst nur ein X war, die durchgestrichene und besiegte Sünde, hast du an der rechten Seite noch ein bisschen nach unten verlängert. Es ist das Kreuz Jesu Christi, was dort sozusagen auf dem Boden liegt und uns ja davor schützt, in diesen dunklen Schacht zu fallen und verloren zu gehen. Lass es dir gefallen, was Gott dir in Jesus Christus geschenkt hat. Lass dich lieben. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Er, Christus, ist das Zentrum der Geschichte, auch deiner Geschichte. Lass es dir schenken. Und der Friede Gottes, der höher ist, als wir begreifen, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.